Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, es ist schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern, dass ich schon einmal hier war. Das war vor ziemlich genau einem Jahr. Und ja, wenn ich mich hier so umschaue, dann denke ich, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, dass ich dann zweimal predigen darf, weil ihr sehr wahrscheinlich zwei Gottesdienste feiern müsst. Und vielleicht sehen wir uns dann ja im übernächsten Jahr auch in einem neuen oder in einem erweiterten Gebäude. Es ist gar nicht so einfach, als Gastprediger ein richtiges Thema zu finden, weil man kennt die Leute ja nicht so wirklich gut. Auch wenn ich jetzt schon mal bei euch war und auch wenn ich auch tatsächlich die Predigten immer wieder gerne anhöre über YouTube. Deshalb vorweg eine Frage. Was bist du eigentlich für ein Predigttyp? Magst du eher so die seelsorgerlichen Predigten, die Trost spenden und die Zuversicht und Hoffnung verbreiten? Oder magst du es lieber motivierend? Magst du lieber Predigen, die dich antreiben, die dich pushen? Oder magst du Predigten, die dich ganz praktisch herausfordern, die dir ganz praktische Hilfestellungen für deinen Alltag geben? Oder lässt du dich lieber intellektuell herausfordern? Die Predigt, die du von mir heute zu hören bekommst, die lässt sich nur schwer in eine der gerade genannten Kategorien einordnen. Diese Predigt ist am ehesten zu vergleichen mit einem Film von Quentin Tarantino. Wer von euch kennt Quentin Tarantino? Vielleicht können wir das kurz mal auf der Folie einblenden. Ja. Es handelt sich bei ihm um einen der bekanntesten und erfolgreichsten zeitgenössischen Filmregisseure. Und ich habe hier ein paar Filmplakate mitgebracht. Mit seinen Filmen hat er an den Kinokassen mehr als 2 Milliarden US-Dollar eingespielt. Das ist eine gigantische Summe. Und all diese Filme, die haben etwas gemeinsam. Es fließt sehr viel Blut und es gibt jede Menge Tote. Du findest im Internet sogar Statistiken, in denen feinsäuberlich die Anzahl der Toten pro Film aufgeführt sind. Also bei Kill Bill, beim ersten Teil, waren das noch 63, bei Django Unchained 48, Inglourious Basterds, da waren es 45 und dann wird es für seine Verhältnisse fast schon friedlich. Und wenn du das alles jetzt ganz schrecklich, grausam und brutal findest, dann muss ich dich vorwarnen, denn in meiner heutigen Predigt, da gibt es deutlich mehr Tote als in allen Filmen von Quentin Tarantino zusammen und es fließt auch wesentlich mehr Blut. Aber es gibt in dieser Predigt nicht nur Tote, sondern es gibt auch eine Botschaft, eine ganz klare Botschaft und die lautet: Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Vers bildet die Grundlage für meine Predigt. Um diesen Vers wird sich alles drehen und wir haben diesen Vers jetzt in der Lesung auch in seinem Kontext gerade gehört. Wie gesagt, ich war schon einmal bei euch zu Gast und ich habe mich damals auch etwas ausführlicher vorgestellt und deswegen will ich jetzt nur ein paar Worte zu meiner Person verlieren. Ihr habt es schon gehört, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin verheiratet mit Caroline, die heute auch dabei ist. Wir haben 2 Söhne, die sind allerdings zu Hause, wahrscheinlich schlafen sie noch, die sind 14 und 16 Jahre alt. Und ich bin einer der Ältesten und einer der Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde Bruchsal. Und außerdem sind meine Frau und ich auch immer wieder im sogenannten Einsatzteam der Bibel- und Missionsschule Gospel Tribe in Karlsruhe aktiv. Und dieses Einsatzteam ist verantwortlich für die Planung und für die Durchführung von Kurzmissionseinsätzen. Und ich erwähne Gospel Tribe jetzt nicht nur, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, das gehört natürlich auch dazu, sondern ich will euch jetzt gleich einen kurzen Film zeigen, der bei unserem vorletzten Einsatz entstanden ist. Und ich zeige euch diesen Film, weil der zentrale Bibelvers der heutigen Predigt mir bei diesen Einsätzen in der muslimischen Welt ganz besonders wichtig wurde. Er hat für mich dort eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Und jetzt mache ich kurz Platz und wir schauen uns diesen Film an.
In der Bibel ist Wüste ein Symbol für fehlendes geistliches Leben. Und Wüste gibt es hier in der arabischen Welt genug. Der Nahe Osten ist eine Region, die in den letzten Jahren von vielen Kriegen und Krisen und Religionsstreitereien heimgesucht wurde. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Gospel Tribe so viele Reisen in diesen Teil der Welt organisieren. Wir waren in den letzten Jahren in Jordanien, in Libanon, in Marokko, in Ägypten, in der Türkei und vielen anderen Nationen. Und unser Ziel ist es dort, Christen zu besuchen, sie in ihrem Glauben zu stärken und zu unterstützen und gleichzeitig neue muslimische Bekanntschaften zu machen.
Die letzten Jahre hat mich der Nahe Osten immer mehr fasziniert, die Kultur, die Menschen darin. Und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und so habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Und jetzt bin ich begeistert, hier in Ägypten zu stehen und die Menschen kennenzulernen, die Kultur besser kennenzulernen, die Sprache, ein paar Wörter zu sprechen und einfach Zeit zu verbringen mit den Menschen. Wir sind einfach da und versuchen, die Menschen wahrzunehmen, wie sie sind und ihnen mit Gottes Liebe zu begegnen.
Man merkt sehr stark, dass es eine Beziehungskultur ist, in der es darum geht, mit den Leuten persönlich ins Gespräch zu kommen und persönlich Kontakt mit den Leuten zu pflegen. Einerseits konnte ich Gottes Herz für diese Region sehen, erkennen. Ich konnte aufsaugen, wie Gott die Menschen hier sieht. Und ich konnte auch Zeuge davon sein, einfach wie die Gemeinde hier in der arabischen Welt lebt und wie sie hier ihren Glauben leben.
Die Armut in vielen Teilen der arabischen Welt ist extrem. Wir sind hier in Kairo durch Viertel gefahren, in denen die Menschen den Müll im Erdgeschoss lagern, ihn sortieren und davon leben. Es ist ein Ort, der einem auf eindrückliche Art und Weise vor Augen führt, wie groß die Not in unserer Welt ist und dass wir als Christen eine Aufgabe haben, dieser Not abzuhelfen. Unsere Einsatzteilnehmer sind einfach Menschen, die ein oder zwei Wochen ihres Jahresurlaubs oder ihrer Semesterferien investieren, um Gottes Herz für diesen Teil der Welt zu spüren.
Wir sind als Familie jetzt schon zum dritten Mal in Kairo und ich muss sagen, es ist eine ganz faszinierende Stadt und sie bietet so viel Schönheit, obwohl sie doch grau ist, einfach durch die Menschen, die wir jetzt über die Jahre kennengelernt haben. Ich denke da auch an die sudanesischen Flüchtlinge, die so viel Schreckliches und so viel Leid erfahren haben, aber in den Gottesdiensten so viel Freude haben und man buchstäblich sehen kann, dass Gott alle Tränen abwischt.
Es wird dich zu an Grenzen bringen, aber es wird dich ja wirklich zum Wachsen bringen. Es wird dich herausfordern, aber du wirst so viel lernen. Du wirst Freundschaften schließen und dabei ganz neu Gott und auch dich neu entdecken.
Ja, so ein Missionseinsatz, auch wenn es nur ein Kurzmissionseinsatz ist, so ein Missionseinsatz in einem muslimischen Land ist ja nicht ganz frei von Risiken, ist auch nicht ganz ungefährlich. Und deshalb sind diese Einsätze auch immer sehr gut geplant. Die Leiter und die Mitarbeiter werden vorab wirklich intensiv darauf vorbereitet, was sie dort in diesem Land erwartet. Und dennoch ist es so, dass immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren, mit denen man ja einfach nicht gerechnet hat. Und es passiert, dass man in Situationen gerät, die doch herausfordernd sind. Und bei solchen Missionseinsätzen hat mir gerade in diesen herausfordernden Situationen dieser Vers aus dem Buch der Sprüche, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ja, immer wieder Orientierung und immer wieder Halt gegeben. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Von vielen Menschen, auch von Christen, bekomme ich immer wieder zu hören, dass es doch eigentlich unvernünftig ist, sich den Risiken eines solchen Missionseinsatzes auszusetzen. Gerade wenn es so ein Kurzmissionseinsatz ist, der ja zeitlich sehr begrenzt ist und man sich schon fragen kann, was soll das eigentlich bringen? Und natürlich beschäftige ich mich mit dieser Thematik, natürlich beschäftige ich mich mit diesen Einwänden, ganz besonders dann, wenn wir, wie jetzt bei diesem Einsatz, mit der ganzen Familie, also auch mit unseren Kindern in einem muslimischen Land sind. Aber wenn Jesus uns dazu auffordert, hinauszugehen in die ganze Welt, um das Evangelium zu verkünden, sollte ich dann nicht besser von ganzem Herzen auf den Herrn vertrauen, statt auf meinen Verstand? Natürlich sieht mein Verstand die Risiken, die Herausforderungen und er sagt zu mir, hey, bleib lieber zu Hause. Ich habe in Kairo einmal in einer kleinen christlichen Gemeinde gepredigt und mir war schon klar, dass diese Gemeinde in diesem muslimischen Umfeld einen sehr schweren Stand hat und dass es auch immer wieder Anfeindungen von Muslimen in der unmittelbaren Nachbarschaft gab. Aber ich war dann schon etwas überrascht, als ich dort ankam und feststellen musste, dass dieses Gottesdienstgebäude von einem bewaffneten Sicherheitsmann bewacht werden musste. Und natürlich sagt dann mein Verstand zu mir, ist das wirklich vernünftig, was du da tust? Aber wenn nämlich die Bibel in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2 dazu auffordert, predige das Wort Gottes, egal ob es jetzt passt oder nicht, sollte ich dann nicht von ganzem Herzen auf den Herrn vertrauen, statt mich auf meinen Verstand zu verlassen? Bei solchen Missionseinsätzen findest du keine Menschen, die besonders mutig sind, sondern du findest Menschen, die sich von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen, die sich von ganzem Herzen Gott anvertrauen und sich nicht auf ihren Verstand verlassen. Und Vertrauen auf den Herrn bedeutet Vertrauen auf sein Wort. Der Verstand sagt, es ist unvernünftig, in solchen Ländern zu missionieren. Aber Gottes Wort sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet dort das Evangelium. Der Verstand sagt, es ist unvernünftig, in solchen Ländern in einem Gottesdienst öffentlich zu predigen. Aber Gottes Wort sagt, predige das Wort Gottes, ob es jetzt gerade passt oder nicht. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dort in Kairo, dort im Nahen Osten, dort bei diesen Missionseinsätzen wurde mir die Bedeutung dieses Verses auf eine ganz besondere Art und Weise bewusst. Und ich durfte auch erfahren, was für ein Segen, was für eine Verheißung darauf liegt, wenn man dieser Aufforderung Folge leistet. Und dieser Segen, diese Verheißung kannst du gleich im nächsten Vers nachlesen, in Vers 6. Ich lese das nochmal im Zusammenhang. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust. Und dann kommt die Verheißung. Dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wenn du von ganzem Herzen auf den Herrn vertraust, wenn du immer an ihn denkst, egal was du auch tust, und wenn du dich nicht auf deinen Verstand verlässt, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Liebe Geschwister, diese Aussage gilt universell. Die gilt nicht nur in Kairo oder im Nahen Osten oder in irgendwelchen muslimischen Ländern, sondern diese Aussage gilt auch hier in Emmendingen. Und diese Aussage gilt auch nicht nur auf dem Missionsfeld, sondern sie gilt auch an deinem Arbeitsplatz und in deiner Familie und auch hier in der Gemeinde. Und weil diese Aussage universell gültig ist, kehren wir jetzt wieder zurück aus der muslimischen Welt nach Deutschland. Als Ältester unserer Gemeinde und auch als Prediger, der immer wieder in anderen Gemeinden unterwegs ist, habe ich sehr oft die Gelegenheit, mich mit anderen Christen über biblische Themen, über theologische Fragen auszutauschen. Und ich stelle dabei fest, dass nicht wenige Christen sagen, ja natürlich, ganz klar, ich vertraue auf Gott, ich vertraue auf den Herrn. Aber dann stelle ich fest, dass genau diese Menschen bestimmte biblische Aussagen in Frage stellen. Bestimmte Bibelstellen sind für sie so fremd, so abwegig, dass sie sagen, das kann Gott doch nicht so gemeint haben. Und weil diese Menschen Gottes unerklärliches Handeln mit ihrem Verstand nicht ergründen können, fangen sie an, biblische Inhalte mit mehr oder weniger fragwürdigen Argumenten umzudeuten. Und sie versuchen Gott damit in eine Schublade zu stecken, in eine Schublade, in die er nicht reingehört und in die er auch nicht reinpasst, in eine Schublade, die eher ihren persönlichen Vorlieben, ihren persönlichen Ansichten, ihrem persönlichen Weltbild oder auch dem Zeitgeist entspricht. Und ganz aktuell erlebe ich das gerade bei sexualethischen Fragen und bei Fragen zu Ehe und Familie. Doch mit Vertrauen, mit Gottvertrauen, mit Vertrauen in Gottes Wort hat dieses Verhalten nichts zu tun. Viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, trauen Gott nur insoweit über den Weg, wie sie sich sein Handeln mit ihrem eigenen Verstand erklären können. Sie trauen Gott nur insoweit über den Weg, wie sie sein Handeln, seine Gebote und seine Anweisungen mit ihren eigenen Ansichten in Einklang bringen können. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Salomo, von dem diese Aussage stammt, erkannte, dass wir Menschen dazu neigen, unsere eigene Logik und unseren eigenen Verstand zu überschätzen. Und indem wir das tun, machen wir Gott klein. Wir versuchen, Gott zu kontrollieren. Wir versuchen, Gott zu bändigen. Und Salomo sagt dazu, vergiss es. Vergiss es einfach. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Natürlich sollst du deine Gehirnzelle nutzen, wenn du die Bibel liest. Natürlich sollst du deinen Intellekt bemühen, wenn du in der Bibel forschst. Aber wenn du bestimmte Dinge mit deinem Verstand nicht ergründen kannst, dann vertraue einfach auf den Herrn. Die Tatsache, dass du Gottes Handeln mit deinem Verstand nicht immer ergründen kannst, gibt dir noch lange nicht das Recht, bestimmte biblische Aussagen in Frage zu stellen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf den Herrn, auch wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehst. In der Bibel finden wir unzählige Aussagen über Gott und von Gott. Wir finden Aussagen über Gottes Handeln, über Gottes Anweisungen, über Gottes Gebote, die für uns absolut keinen Sinn machen, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Ja, wir finden sogar Taten Gottes, die unseren Intellekt beleidigen. Und dennoch sagt Gott, vertrau mir. Vertrau mir, dass das alles wahr ist. Vertrau mir, dass das alles Sinn ergibt, auch wenn du es mit deinem Verstand nicht ergründen kannst. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, in 1. Mose, in den Kapiteln 6 bis 8, lesen wir, dass die Menschen sich so schlecht verhalten haben, dass Gott es bereut hat, sie jemals erschaffen zu haben. Und was macht Gott? Wie reagiert er? Er beschließt, ein paar Tiere und insgesamt 8 Menschen zu retten. Und den Rest tötet er. Er lässt sie in einer gewaltigen Flut umkommen. Sie ertrinken auf grausame Art und Weise. Was soll das? Wenn du Gott wärst, würdest du genauso handeln? Einige Jahrhunderte später, wir befinden uns immer noch ganz am Anfang der Bibel, da steigt Mose auf den Berg, während unten im Tal die Israeliten anfangen, ein goldenes Kalb anzubeten. Und als Mose dann wieder zurückkommt, da gibt Gott den Leviten den Auftrag, ihre Schwerter zu wetzen, durch das Lager zu gehen und Brüder, Freunde und Nachbarn niederzumetzeln. Insgesamt sterben an diesem Tag 3000 Mann. Und am Ende werden die Leviten für dieses Gemetzel auch noch gelobt. Sie werden von Gott dafür gesegnet. Wenn du Gott wärst, hättest du dann genauso gehandelt? Jahre später, nachzulesen in 5. Mose Kapitel 20, da befiehlt Gott den Israeliten, alle Einwohner von Kanaan umzubringen. Männer, Frauen und Kinder. Der liebende und barmherzige Gott gibt den Auftrag, keine Gefangenen zu machen. Alle, ohne Ausnahme, sollten sterben. Wenn du Gott wärst, hättest du dann genauso gehandelt? Weiter geht's mit Josua 7. Als die Israeliten Kanaan erobern, da stiehlt ein Mann namens Achan einige Beutestücke aus Jericho. Zunächst streitet er alles ab, als er zur Rede gestellt wird, aber dann bekennt er doch seine Schuld und ergibt seine Beute zurück. Und was passiert? Obwohl er die Beute zurückgibt, wird Achan mitsamt seiner gesamten Familie, die mit der Sache gar nichts zu tun hatte, gesteinigt und sein ganzer Besitz wird verbrannt, weil Gott es so anordnet. Wenn du Gott wärst, hättest du dann genauso gehandelt? In 2. Samuel 6 und 1. Chronik 13 lesen wir, wie David die Bundeslade, also quasi das Nationalheiligtum der Israeliten, nach Jerusalem zurückbringen soll. Und dabei wird dieses Heiligtum auf einem Wagen transportiert, der von Rindern gezogen wird. Und auf einmal, da reißen sich die Rinder los und die Bundeslade, die droht zu Boden zu fallen. Usa war einer der Männer, die an diesem Transport beteiligt waren. Und er reagiert geistesgegenwärtig. Er streckt seinen Arm aus und ergreift nach der Bundeslade, damit diese nicht zu Boden fällt und beschädigt oder zerstört wird. Eigentlich hätte Usa dieses Heiligtum nicht anfassen dürfen, denn auf Anweisung Gottes durfte das nur ein ganz bestimmter, ein klar definierter Personenkreis. Aber hey, was hätte Usa denn machen sollen? Das Ding wäre auf den Boden geknallt. Das wäre am Arsch gewesen. Und wie reagiert Gott? In der Bibel lesen wir, dass Gott zornig auf Usa wurde, weil er die Bundeslade angefasst hatte. Und deshalb tötete Gott Usa. Wenn du Gott wärst, hättest du dann genauso gehandelt? Machen wir einen Sprung ins Neue Testament, in Apostelgeschichte 5. Da lesen wir von einem Ehepaar, Wir lesen von Hananias und Saphira. Die beiden überlassen der Gemeinde in Jerusalem eine sehr, sehr großzügige Spende. Aber dabei nehmen sie es mit der Wahrheit nicht ganz so ernst, denn sie sagen, dass das ihr ganzer Besitz wäre, was nicht ganz stimmt, denn einen kleinen Teil haben sie für sich zurückbehalten, weil sie auf Nummer sicher gehen wollten, weil sie etwas für schlechte Zeiten zurücklegen wollten. Aber unterm Strich endet das nichts daran, dass diese Spende überaus großzügig war. Und wie reagiert Gott? Was meint Gott dazu? Beide mussten sterben. Wenn du Gott wärst, hättest du dann genauso gehandelt? Weiter geht's mit dem Römerbrief. In Römer 9, da geht es auf den ersten Blick um die besondere Erwählung Israels als Gottes Volk. Aber es geht auch um die grundsätzliche Frage, wem Gott sein Erbarmen schenkt und wem nicht. Es geht um die ganz grundsätzliche Frage, wen Gott rettet und wen er zum Verderben bestimmt hat. Wenn wir Römer 9 aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass Gott nicht allen Menschen sein Erbarmen schenkt. Manche werden gerettet und erhalten ewiges Leben, andere werden nicht gerettet und sie erwartet die ewige Verdammnis. Sie erwartet die Hölle. Das ist Gottes Plan. Wenn du Gott wärst, wäre das dann auch dein Plan? Wenn du Gott wärst, würdest du dann genauso handeln? Paulus wusste, dass das, was er in diesem 9. Kapitel des Römerbriefes niedergeschrieben hatte, was er dort unter der Führung und unter der Leitung des Heiligen Geistes niedergeschrieben hatte, dass das Fragen aufwerfen würde. Fragen, die du dir möglicherweise mit Blick auf diese Geschichten, die wir gerade gehört haben, auch gestellt hast. Wie kann Gott nur so etwas tun? Wie kann Gott nur so etwas zulassen? Denk doch nochmal zurück an diese Geschichten. Und dann frage ich dich noch einmal, wenn du Gott wärst, hättest du dann genauso gehandelt? Statt auf Gott zu vertrauen, neigen wir Menschen dazu, uns auf unseren Verstand zu verlassen. Wir neigen dazu, unseren Verstand einzuschalten. Wir meinen, es hätte doch bessere Lösungen geben müssen. Wir meinen, Gott hätte doch anders reagieren können. Er hätte gerechter sein können. Er hätte liebevoller sein können. Und indem wir das tun, stellen wir Gottes Handeln in Frage. Wir vertrauen unserem Verstand mehr als Gott. Paulus war auf solche Fragen und Einwände vorbereitet. Und deshalb schreibt er in Römer 9 in den Versen 20 bis 21 Folgendes. Darauf kann ich nur antworten. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Paulus verwendet hier die rhetorische Figur, das rhetorische Stilmittel einer Analogie. Und er sagt damit, genauso wie der Töpfer mit dem Ton, mit einem Klumpen Ton in seiner Hand machen kann, was er will, genauso kann Gott mit uns Menschen machen, was er will. Das sind harte Worte. Das sind harte Worte, die uns ganz deutlich und schonungslos zeigen, dass wir lernen müssen, Gott einfach nur Gott sein zu lassen. Wir müssen unser vermeintliches Recht aufgeben, darüber entscheiden zu wollen, was gerecht ist und was nicht. Und wir müssen in tiefer Demut anerkennen, dass Gott mit uns Menschen machen kann, was er will. In Gesprächen und Diskussionen höre ich immer wieder von Menschen, auch von Christen, den Einwand, ich könnte niemals an einen Gott glauben, der, Pünktchen, 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 der was? Der was? Der nicht deiner Meinung ist? Der Dinge tut, die du niemals tun würdest? Der zulässt, dass Menschen schreckliche Dinge zustoßen? Der die Sexualethik und die Genderideologie unserer angeblich so aufgeklärten westlichen Welt zutiefst verachtet? Dem seine eigene Herrlichkeit und Ehre wichtiger ist als deine Gefühle? Der zulässt, dass Menschen zur Hölle gehen? Ich möchte niemals an einen Gott glauben, der. So eine Aussage, so eine Einstellung macht genauso wenig Sinn, wie wenn der Ton zum Töpfer aufschauen würde, um zu sagen, hey, ich glaube, du hast das jetzt gerade so richtig vermasselt. Du hast's verkackt. Komm her, pass mal genau auf. Ich zeig's dir jetzt, wie man's richtig macht. Das ist absurd. Das ist völlig absurd. Aber genau so denken und handeln viele Menschen und auch viele Christen. Es ist eine Tatsache, dass die Bibel unzählige Taten, Anweisungen und Gebote Gottes enthält, die unseren menschlichen Maßstäben von Moral, Logik oder Gerechtigkeit nicht genügen. Und von einigen dieser Taten haben wir gerade gehört. Und sei doch mal ehrlich, dein Verstand hat doch dagegen rebelliert. Diese Geschichten waren doch viel zu verrückt. Die waren doch viel zu grausam. Die waren doch viel zu brutal. Es wäre dir doch niemals eingefallen, genauso zu handeln, wenn du Gott wärst. Aber wenn du Gott wärst, wäre es dir dann eingefallen, fehlerhafte Menschen, die gegen dich höchstpersönlich rebellieren, von ihrer Schuld zu befreien, indem du deinen einzigen Sohn auf die Erde schickst? Wäre es dir dann eingefallen, dass dein Sohn durch den Schoß einer jüdischen Jungfrau in einem Stall diese Erde betritt? Wäre es dir eingefallen, zuzulassen, dass dein Sohn gefoltert wird, dass seine Haut mit Peitschenhieben und Geißelschlägen zerfetzt wird? Wäre es dir eingefallen, zuzulassen, dass römische Soldaten zentimeterdicke Nägel durch seine Hände und durch seine Füße schlagen, um ihn an einem Kreuz zu befestigen, damit er dort an diesem Kreuz unter fürchterlichen Schmerzen elend zugrunde geht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du Gott wärst, dass du nicht so gehandelt hättest. Ich jedenfalls hätte es nicht getan. Es ist unglaublich arrogant, sich auszusuchen, welche für uns unverständliche Aussagen aus Gottes Wort wir akzeptieren wollen und welche nicht. Niemand von uns würde auf Gottes Rettungsplan verzichten wollen, auch wenn es für uns absolut keinen Sinn ergibt. Aber genauso wenig sollten wir Gottes Entscheidung, bestimmte Menschen zu bestrafen und bestimmtes Verhalten zu verurteilen oder als Sünde zu bezeichnen, nicht einfach so abtun. Nur weil uns das nicht gefällt, nur weil uns das nicht in den Kram passt. Gott ist der Töpfer. Und wir sind nur der Ton. Er kann mit uns machen, was er will. Kannst du so einem Gott vertrauen? Auch wenn das, was er tut, für dich völlig unverständlich ist? Auch wenn das, was er tut, für dich persönlich vielleicht sogar schmerzhaft ist? Hiob wird in der Bibel als der gerechteste Mensch auf Erden bezeichnet. Und dennoch musste er durch unfassbares Leid hindurchgehen. Innerhalb weniger Augenblicke nahm Gott ihm seinen gesamten Besitz und er nahm ihm auch seine Kinder. Er ließ Hiob schwer erkranken. Seine Haut eiterte, seine Knochen brannten wie Feuer und sein Körper war völlig entstellt. Hiob war am Boden zerstört. Er war verzweifelt und er schrie zu Gott, er klagte Gott an. Und Hiob bekommt tatsächlich die Gelegenheit, den imaginären Gerichtssaal zu betreten, um seinen Fall vorzubringen. Doch er bemerkt sehr schnell, dass er Gott nicht einfach so auf die Anklagebank setzen kann und ihn mit Fragen und Vorwürfen bombardieren kann. Stattdessen findet er sich sehr schnell selbst auf dem heißen Stuhl wieder. Und er kassiert von Gott einen ordentlichen Anschiss, weil Hiob meinte, es besser zu wissen als sein Schöpfer. Gott sagt zu Hiob Folgendes. Das Ganze beginnt ab Hiob Kapitel 38. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Tritt mir gegenüber wie ein Mann und antworte auf meine Fragen. Willst du mein Urteil widerlegen und mich schuldig sprechen, nur damit du Recht behältst? Willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Das ist nur ein kleiner Auszug. Das geht immer so weiter, über mehrere Seiten hinweg. Gott liefert Hiob keine Antworten, sondern er gibt ihm ganz deutlich und unmissverständlich zu verstehen, Hiob, ich bin der Töpfer und du bist nur der Ton. Ich habe alle Macht und ich habe alle Freiheit, mit dir zu tun, was ich will. Und du hast nicht das Recht, mich anzuklagen. Was wäre, wenn Gott sich entschlossen hätte, diesen Eimer voller Leid und Schmerz über deinem Leben auszugießen, ohne auch nur die geringste Notwendigkeit zu verspüren, dir das auf irgendeine Art und Weise zu erklären? Könntest du so einen Gott lieben, der so etwas tut? Könntest du einem Gott vertrauen, der so etwas tut? Hiob konnte das. Nach all dem Leid und nach all dem Schmerz, nach all diesen schlimmen Dingen, die er durchmachen musste, klammerte er sich sogar noch fester an Gott, obwohl er keine Antworten auf seine Fragen erhalten hatte. Die Reaktion von Hiob ist bemerkenswert. Hiob sagt Folgendes: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Mit anderen Worten, erst jetzt, nachdem Hiob auf die Probe gestellt wurde und in all dem Schmerz und in all dem Leid an Gott festgehalten hatte, erst jetzt hat er ihn wirklich kennengelernt. Hiob hatte das Wichtigste begriffen. Es geht nicht darum, Gottes Geheimnissen auf die Spur zu kommen, sondern es geht darum, an ihm festzuhalten, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, auch wenn es für uns keinen Sinn ergibt. Auch Jeremia erlebte genau wie Hiob eine wirklich krasse Geschichte mit Gott und er kam zur gleichen Schlussfolgerung. Nachdem die Babylonier raubend und plündernd durch Israel gezogen waren und dabei Männer, Frauen und Kinder gequält und niedergemetzelt hatten, da sagte Jeremia hilflos und völlig verzweifelt Folgendes zu Gott. Du kannst es in Klagelieder Kapitel 2 in Vers 21 nachlesen. Kinder und Greise liegen auf den Straßen, Mädchen und junge Männer, durchbohrt vom Schwert der Feinde. Am Tag, als dein Zorn sie traf, hast du sie ohne Mitleid abgeschlachtet. Schau dir diesen Vers noch mal ganz genau an. Schau mal genau hin, was Jeremia hier zu Gott sagt. Das ist kein Druckfehler. Du hast sie ohne Mitleid abgeschlachtet. Als Jeremia sich umblickte und all die Leichen auf den Straßen liegen sah, da war für ihn klar, das war Gott. Das alles hatte Gott zu verantworten. Das war Gottes Gericht. Jeremia malt in seinen Klageliedern noch weitere schreckliche Bilder der babylonischen Invasion. Mütter, die kurz vor dem Verhungern sind, essen ihre eigenen Kinder. Junge Frauen werden in aller Öffentlichkeit auf der Straße vergewaltigt. Priester und Propheten werden zu Tode geprügelt. Aufgrund der Tatsache, dass Jeremia dieses schreckliche Gericht mit ansehen musste, dass er das alles miterleben musste, hatte er eigentlich allen Grund, Gott nicht mehr zu vertrauen, ihm keine Liebe mehr entgegenzubringen. Doch inmitten von Tränen, Schmerz, Verzweiflung und Zorn klammerte sich Jeremia noch fester an die Treue und an die Güte Gottes, auch wenn er in diesem Moment nicht das Gefühl hatte, dass Gott wirklich gut ist. Auch wenn er in diesem Moment ganz bestimmt nicht das Gefühl hatte, dass Gott wirklich treu ist. Inmitten dieses grausamen Szenarios hielt Jeremia daran fest, dass Gott der Töpfer ist und er selbst nur der Ton. Christianity Today ist eine in den USA sehr populäre christliche Zeitschrift. Und ich bin vor kurzem auf einen schon etwas älteren Artikel gestoßen, der von Marshall Shelley, wir sehen ihn hier auf diesem Bild, geschrieben wurde. Und er war über mehrere Jahre hinweg der Herausgeber dieser Zeitschrift. Und in diesem Artikel, da beschreibt er die Geburt seines Sohnes. Als seine Frau schwanger war, da fand man heraus, dass dieses kleine Wesen im Bauch der Mutter einen schlimmen Herzfehler hatte. Und die Ärzte gingen davon aus, dass das Kind die Schwangerschaft nicht überleben würde. Und falls doch, dann gab man ihm für die Geburt selbst keine Chance. Marshall Shelley schrieb in seinem Artikel dazu Folgendes: Der Entwurf war fehlerhaft. Und derjenige, also Gott, der das Kind entworfen hatte, war dafür verantwortlich. Also beteten sie. Sie beteten für ein Wunder. Sie beteten, dass Gott, der für diesen Entwurf verantwortlich war, diesen Entwurf nochmal überarbeiten würde, um diesem Kind das Leben zu schenken. Dann kam der Tag der Entbindung. Und das Kind lebte immer noch. Es hatte die Schwangerschaft überlebt. Das war ein Wunder. Gott ist gut. Über den Moment, als er unmittelbar nach der Geburt seinen kleinen Sohn zum ersten Mal in seinen Händen hielt, schreibt Marshall Shelley: Die Haut war von gesundem Rosa. Und man konnte sehen, wie sich seine Brust hob und senkte. Der Atem des Lebens. Danke Gott. Nur 2 Minuten später blieb das Herz des Jungen stehen. Und der Brustkorb bewegte sich nicht mehr. Dem Wunder des Lebens folgte viel zu schnell das Mysterium des Todes. Und in seinem Artikel, da schreibt Marshall Shelley, dass für ihn und für seine Frau, dass für sie als Ehepaar klar war, dass derjenige, der dieses Kind entworfen und erschaffen hatte, dass derjenige, der für das Wunder der Geburt verantwortlich war, auch die Verantwortung dafür trug, dass der Sohn sterben musste. Als die Krankenschwester, die den kleinen, leblosen Körper in die Kühlhalle des Krankenhauses bringen sollte, in das Krankenzimmer kam, da fragte sie nach dem Namen des Jungen. Und daraufhin antwortete die Mutter: Sein Name ist Tobi. Und du musst wissen, dass Tobi die Kurzform des biblischen Namens Tobias ist. Und Tobias bedeutet übersetzt so viel wie Gott ist gut. Kannst du dir vorstellen, was im Herzen dieser Mutter vorgegangen ist, als sie inmitten dieses schrecklichen Szenarios diesen Namen ausgesprochen hat? Gott ist gut. Nichts, absolut nichts, schien in diesem Moment darauf hinzudeuten, dass Gott wirklich gut ist. In seinem Artikel schreibt Marshall Shelley: Der Name drückte das aus, was wir glaubten, nicht das, was wir empfanden. Dieses Ehepaar glaubte daran, dass Gott nicht nur dann gut ist, wenn wir verstehen, was er tut. Dass Gott nicht nur dann gut ist, wenn er Gutes für uns tut. Sondern sie glaubten, dass Gott auch dann gut ist, wenn er Dinge tut, die wir nicht verstehen können. Wenn er Dinge tut, die schmerzhaft für uns sind. Gott ist gut, weil Gott Gott ist. Güte ist ein Teil seines Wesens. Daran glaubten die beiden. Daran hielten sie fest. Sie vertrauten Gott und sie verließen sich nicht auf ihren Verstand und schon gar nicht auf ihre Gefühle. Normalerweise beendige ich meine Predigten immer mit einer Aufforderung, mit einer möglichst konkreten Aufforderung, das, was du gehört hast, auch in deinem Alltag umzusetzen. Aber ich denke, diese Predigt heute, die war schon sehr herausfordernd und vielleicht für den einen oder anderen von euch nicht einfach zu verdauen. Und deshalb möchte ich jetzt nicht einfach noch zusätzlich so eine Aufforderung obendrauf packen, sondern ich denke, für heute reicht es jetzt erstmal. Vielleicht lässt du das, was du heute Morgen gehört hast, erstmal sacken und reflektierst das Ganze in den nächsten Tagen. Und du darfst mich auch gerne nach dem Gottesdienst ansprechen, wenn du noch Fragen hast oder wenn ich dich zum Widerspruch gereizt habe. Statt mit einer Aufforderung will ich diese Predigt mit einem Gebet beenden, mit einem sehr persönlichen Gebet. Aber wenn du dich mit meinen Worten identifizieren kannst, dann darfst du mein Gebet auch gerne zu deinem Gebet machen. Lass uns beten. Mein Herr und mein Gott, bitte vergib mir, dass ich immer wieder versucht bin, Dinge aus der Bibel zu streichen oder zu verändern, die mir nicht gefallen. Vergib mir, dass ich manche deiner Taten am liebsten unter den Teppich kehren möchte, wo sie nicht gesehen werden, um dich vor anderen Menschen in einem vermeintlich besseren Licht dastehen zu lassen. Vergib mir, dass ich immer wieder versuche, dich meinen Maßstäben von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Liebe anzupassen. Du bist Gott. Ich verstehe dich zwar nicht immer, denn deine Wege sind so viel höher als meine. Aber ich liebe dich. Ich brauche dich. Ich will mich nicht auf meinen Verstand verlassen, sondern ich will dir und deinem Wort vertrauen. Du bist vollkommen. Du bist souverän. Du bist gut. Und deshalb will ich mich dir und deinem Willen mit frohem Herzen unterwerfen. Dir allein sei alle Ehre. Amen.